Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Ein deutscher Missionar im Südsudan und ein echter Kriminalfall, der die katholische Kirche im Land in Atem hält. Davon hat Kombonium-Missionar Gregor Schmidt in der letzten Folge erzählt. Heute ist er wieder hier. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Und auch Christian Selper ist wieder mit dabei, der ja selbst heuer im Frühjahr im Südsudan gewesen ist. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich bin so neugierig, was Gregor uns heute erzählen wird, deshalb bin ich nochmal mitgekommen. Vielen Dank.
Du hast uns in der Märzfolge deine Eindrücke von der Situation an der Grenze zum Sudan geschildert.
Oh, ja.
Darum soll es ja heute auch gehen, denn, Pater Gregor, Ihr Orden, der Orden der Kombonium-Missionare, spürt die Auswirkungen des Bürgerkriegs im Sudan selbst. Sie haben mit Ihren Mitbrüdern in der Hauptstadt gesprochen, in Khartoum.
In Khartoum.
Genau.
Die sind ja da weg.
Ja, aber vorher haben Sie mit ihnen gesprochen.
Ja.
Also was ist da passiert? Wie ist die Lage für die
Kombonium-Brüder
in Sudan?
Grundsätzlich, also der Südkonflikt ist ein interner Bürgerkrieg aufgrund dieser Ungerechtigkeit, sagen wir mal, bei der Verteilung der Gewinne der Ölverkäufe und so nicht. Also das ist komplett aufgrund von inneren Streitigkeiten der Volksgruppen zu erklären. Hingegen ist der Nordkonflikt ein von außen gelenkter Krieg, wo diese RSF, das sind ja bekannt früher als Janjaweed, die sind ja vermutlich verantwortlich für den größten Genozid des 21. Jahrhunderts in Darfur. Und die waren eingespannt in die Armee, die irgendwie vor ein paar Jahren einen Coup unternommen hat, also die Militärregierung. Und dann wurden diese RSF Rapid Support Forces angeheuert von Russland, damit die Wagner-Söldner da Goldvorkommen oder anderes abbauen können. Und auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben irgendwie vorgeschlagen, dieser RSF, dass die die Macht übernehmen, also den Militärmachthaber da absetzen und das Land dann kontrollieren. Und das ist aber gescheitert und jetzt ist es ein zweigeteiltes Land wie Libyen, kann man jetzt vergleichen, West- und Ostregierung. So gibt es auch Territorien, die werden von der Militärregierung im Sudan und von den RSF kontrolliert. Und es ist aber eine Dynamik, dass diese RSF mehr Land einnehmen, unterstützt durch diese Waffenlieferung von Russland und Vereinigte Arabische Emirate und auch die Hauptstadt erobert haben. Und insgesamt ist es so, dass wir Kombonium-Missionare 4 Gemeinschaften geschlossen haben, also evakuiert werden mussten, diese Missionare mit der Bevölkerung, mit allem nicht. Wir hatten auch ein College in Khartoum, war sehr bekannt. Praktisch ist die gesamte Politikerelite des Sudan durch unsere Schule gegangen. Also die Militärregierung hat ihren Stützpunkt in Port Sudan. Da haben wir dann im Norden, das ist eine unabhängige Provinz vom Südsudan, haben auch die Kombonium-Missionare da ihre Verwaltung temporär eingerichtet in Port Sudan am Roten Meer. Und beobachten die Situation. Aber die RSF, die nehmen immer mehr Land ein.
Das heißt, im Prinzip, die Kombonium verlassen das Land mehr oder weniger, müssen es verlassen, so wie viele andere Menschen auch.
Die können sich ja im Land aufhalten, aber nur da, wo die Militärregierung noch Territorium kontrolliert. Und es wird immer weniger.
Wo sind Ihre Mitbrüder jetzt hin?
Habe ich ja gesagt, wir sind nach Port Sudan
das
geflüchtet.
Das ist jetzt wo?
Am Roten Meer. Der Sudan liegt ja südlich von Ägypten.
Ja.
Und Ägypten hat eine Küste zum Mittelmeer und eine zum Roten Meer.
Ja.
Und der Sudan, also das Land nördlich vom Südsudan, hat auch noch Küste gegenüber von Saudi-Arabien. Also wenn man da mit dem Boot rüberfahren würde, kommt man in Saudi-Arabien an auf der anderen Seite.
Jetzt konnte ich Ihnen folgen.
Arabische Halbinsel, nicht? Aber afrikanischer Kontinent.
Port Sudan, genau. dieser wichtige Hafen, wo die ganzen Öldinge verladen werden.
Nein, auch so. die Ölfelder vom Süden, nicht? Die Pipeline geht nach Port Sudan und dann geht's nach China, das Öl. Ja, also Südsudan ist landlocked, also es hat keine Küste. Der Norden des Sudan besitzt ein Stück Küste.
Weil ich mich nämlich nur mit dem Südsudan beschäftigt habe, hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber jetzt
es gibt ja auch zwei Zuflüsse vom Nil, der blaue Nil aus dem äthiopischen Hochland und der weiße Nil vom Viktoriasee über Uganda, Südsudan. Das fließt in der Hauptstadt Khartoum in einen großen Fluss, der dann weiter nach Ägypten und ins Mittelmeer fließt.
Und dann Nil heißt einfach, genau. Jetzt hatte ich so verstanden, dass einige dieser Missionare eigentlich in den Südsudan kommen würden. Habe ich das irgendwie komplett falsch verstanden?
Es gibt, wie gesagt, Missionare, die versuchen, sich in anderen Orten im Sudan noch aufzuhalten. auch Binnenflüchtlinge im Land zu betreuen. Es gibt Missionare, die sind nach Ägypten, weil das eine Provinz ist, Ägypten und Sudan. Es gibt Missionare, die sind, vor allen Dingen ältere, die sind einfach nach Europa und werden auch nicht mehr zurückkommen nach Afrika. Und es gibt tatsächlich einige, die sind praktisch vom Norden in unsere Südprovinz. Eine oder zwei, ja.
Ah, okay. Das also ist doch nicht irgendwie so eine komplette Versetzung, sondern die haben sich verteilt sozusagen.
Nee, das ist schon eine Versetzung. Also ich weiß, ich bin ja Provinzial im Südsudan, ich muss das jetzt mal nachfolgen, aber es ist mindestens eine Person definitiv in den Südsudan versetzt worden und ich glaube, eine zweite soll auch kommen. Also das, wie gesagt, das liegt nicht an mir, das entscheidet der Provinzial im Norden.
Ich habe Ihren Neujahrsbrief gelesen, deshalb habe ich das irgendwie so interpretiert, weil Sie nämlich gereist sind. Also da drin stand, dass Sie neue Einsatzgebiete suchen und darin stand, dass Khartoum geschlossen werden musste. Deswegen habe ich natürlich messerscharf kombiniert, ah, da müssen Sie weg, da gehen Sie hin.
Genau, und das war der Plan des Provinzial im Norden, aber seine Mitbrüder, die finden das nicht so gut.
Ah, okay.
Also die haben ihm alle widersprochen.
Aber das, ich habe Sie richtig verstanden. Ja, dann bin ich ja schon mal beruhigt, also dass ich nicht so, ganz kräftig
bin. Ich habe die Initiative dann nicht ergriffen, sondern wie ich in der letzten Folge erklärt habe, wir werden von Bischöfen eingeladen. Ja. Und es sind zwei Bischöfe. Einer im Südsudan von Malakal, Diözese Malakal, wo die Flüchtlinge da alle ankommen. Der hat den Provinzial im Norden angesprochen, um praktisch im Territorium des Südsudan eine Gemeinschaft vielleicht für Flüchtlinge aufzumachen. Und im Sudan selber gibt es eine Region, die heißt Kordofan, da ist El Obeid der Bischofssitz und eine Region davon sind die Nuba-Berge. Und da hat dieser Bischof von El Obeid den Nordprovinzial angesprochen, ob wir nicht dort auch eine Mission aufmachen. Und er hat mich dann angesprochen, weil ganz egal, ob wir an eine oder an beide Orte gehen würden, das würde von der Provinz des Südsudan logistisch organisiert. Also diese neuen Gemeinschaften, wenn wir da uns niederlassen, die würden dann nicht zum Norden gehören, zur Nordprovinz, sondern zur Provinz im Südsudan.
Ich will das nur kurz ergänzen oder vielleicht auch ein paar Dinge betonen, weil es mich total bewegt, das zu hören. Weil das eine, was man bedenken muss, ist, das geschieht alles mitten in einem Krieg gerade. Also das, was du anfangs des Jahres geschrieben hast, ist jetzt auch wieder 5-6 Monate her.
Okay,
und gerade die Region El Obeid Darfur, das ist ja gerade heftig umkämpft. Und man weiß nicht genau, was exakt passiert. Man hört immer nur, dass tausende Menschen wirklich sterben. Und
10 Millionen Binnenflüchtlinge oder ins Ausland. Ja, also über 10 Millionen Vertriebene.
Muss eine unglaubliche Notlage auch dort sein. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, was ich immer beeindruckend finde, die Komboni-Gemeinschaften versuchen immer so nah wie möglich an den Leuten zu bleiben. Es hat schon öfter in eurer Geschichte gegeben, dass ihr mit den Flüchtlingen mitgegangen seid, über die Grenze nach Uganda, vom Sudan, Südsudan zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, das sind die Überlegungen, die ihr jetzt auch wieder habt, oder? Wie könnt ihr nahe an den Menschen auch bleiben, ohne euch selber wirklich in absolute Lebensgefahr zu begeben?
Ja.
Diese Nuba-Berge, die sind ja eine ganz besondere Region. Sie haben schon gesagt, die gehören zum politisch zum Sudan. Aber man kommt, glaube ich, nur vom Südsudan dahin.
Genau, gibt es nur eine Straße von Süden, ja.
Und die funktioniert aber auch nicht immer. Also entweder ist sie in der Regenzeit nicht passierbar und oder aber sie wird von kriminellen Banden kontrolliert, habe ich gelesen.
Das weiß ich nicht, wie gefährlich. Also wir sind da in der Trockenzeit dahin gekommen.
Okay.
Also wir sind bis nahe mit einem kleinen Flugzeug an die Grenze geflogen, also von Juba innerhalb des Südsudan und dann mit einem Auto. Das dauert dann noch eine Stunde, ehe man an die Grenzposten kommt. Die haben in Juba ihre eigene Visastation, weil die sich sozusagen selber regieren als autonome Zone. Da muss man in Juba $40 bezahlen, um dieses Einreisevisum zu erhalten. Das zeigt man dann an der Grenze und kann sich dann da frei bewegen für 3 Monate. Und ich war nur eine Woche da.
Und diese Region hat sich ja wirklich komplett anders entwickelt als der Rest des Landes. Ja. Also das ist die Region, in der Leni Riefenstahl, also die Hitler-Fotografin damals, diese berühmten Fotos gemacht hat.
Ja.
Also dieser Inbegriff von der afrikanischen Ursprünglichkeit. Männer und Frauen waren athletisch, nackt und schön. Was tragen die Menschen heute da so?
Ja, die tragen Kleidung. Ja. Weiß ich nicht, wie das damals war.
Das war damals wahrscheinlich auch schon so. Und die Frau Riefenstahl hat die vielleicht auch nur so inszeniert. Das ist nicht so ganz klar, glaube ich.
Du, Christian, hattest mir einen Artikel geschickt und da stand drin, nee, das war damals wohl so.
Ach so, tatsächlich.
Genau.
Okay.
Aber es ist mit den Arabern, ist die Bekleidung gekommen, ja, und die jungen Leute tragen heute auch Fußballtrikots.
Genau, also in der Woche, wo ich da war, das war echt schön, das war ein Besuch von einem Fotografen aus Osteuropa. Der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Jedenfalls als er jung war, also er hat sein ganzes Leben als Fotograf gearbeitet, der kannte die Leni Riefenstahl. Also mochte sie natürlich nicht, weil
er ihre Geschichte kannte.
Genau. Also die hat sich versucht, an andere Leute anzuhängen und die haben sie so ein bisschen abblitzen lassen.
Ach so,
nicht?
Okay.
Ja, ja. Also er hat mir da so ein paar persönliche Geschichten erzählt mit dieser Frau. Und er hat auch erzählt, dass diese Nuba-Leute in Schwierigkeiten geraten sind mit der Scharia-Gesetzgebung. Also die Leute in Khartoum, die wussten da relativ wenig, wer wohnt denn da, wie leben die. Und als sie dann diese Fotos gesehen haben von der Leni Riefenstahl oder auch die Berichte von ihr, haben die gesagt, das ist ja unmoralisch. Also es ist gegen den Islam und da gab es Massaker.
Ach, der Schreck.
Aufgrund dieser Fotos oder Berichte von Leni Riefenstahl. Also die hat echt eine Katastrophe da verursacht teilweise. Das hat mir dieser Fotograf erzählt.
Wahnsinn. Ja, die Geschichte höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Wahnsinn.
Ja.
Aber trotzdem haben sich die Menschen dort sehr, oder sind die Menschen relativ unabhängig? Sie haben schon gesagt, man kommt nur vom Süden hin.
Ja, also das ist alles,
Die Kampfhandlungen aus dem Norden kommen auch nicht rein?
Ja, es ist so, dass es eine hügelige oder gebirgige Landschaft ist. Und diese Kämpfer dort, die zählen sich praktisch zur südlichen Befreiungsbewegung der 80er Jahre.
Mhm.
Und die heißen SPLA, ja? Sudan People's Liberation Army. Und im Nuba-Berg nennen die sich SPLA North, also weil die ja nördlich des Südsudan sind. Und die haben praktisch seit den 80er Jahren, 1983 ging der sehr blutige zweite Teil des Bürgerkrieges weiter. Und die haben praktisch ab den 80er Jahren auch mitgekämpft und gedacht, auch wenn dann Unabhängigkeit kommt, dann kriegen wir die Freiheit, werden dem Südsudan zugeschlagen. Aber aufgrund von historischen Karten wollte man sich einfach daran halten, wo haben die Briten ihre Verwaltungszonen gehabt. Und da gehören die Nuba-Berge eindeutig zu Kordofan, also zum Nordstaat, und durften dann nicht integriert werden. Und die Regierung hat versucht, aus der Luft zu bombardieren, eigentlich gelegentlich auch bis heute, aber mit so Maschinen wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Also unkontrolliert einfach
in die Menge
Luke
rein.
Auf und Bombe runterfallen lassen, wie man das so aus dem Zweiten Weltkrieg kennt, ohne Ziel.
Mhm.
Ja. Weil die auch mittlerweile dann Boden-Luft-Raketen hatten, muss dann diese Antonov, muss dann 10 Kilometer fliegen in der Höhe, damit die nicht abgeschossen wird, und lässt dann Bomben fallen. Aber so kann man kein Territorium erobern, sondern nur die Leute verschrecken.
Mhm.
Das heißt, also die Khartoum-Regierung hat nie versucht, dort dieses Territorium mit Bodentruppen einzunehmen, haben sich nicht getraut. Und praktisch seit den 80er Jahren ist das eine autonome Zone. Ich vergleiche das jetzt mal mit den Kurden im Nordirak. Und die haben da ja ihr eigenes Leben gelebt, schon seit 3 Jahrzehnten, 4 Jahrzehnte ist es jetzt so.
Das heißt, es ist ein sehr autonomes Völkchen und sie wollen da jetzt hin.
Es ist nicht nur ein Volk, es sind über 50
okay.
Völker und Sprachen.
Es sind
kleine Gruppen.
Staatlich autonom denkende Menschen
ja.
in kleinen Gruppen und
ja.
sie möchten
also
da jetzt
über 50
hingehen.
Sprachen, es ist unglaublich, weil es da nicht viele, es gibt nur einige hunderttausend Leute. Also diese einzelnen Völker, die müssen sehr kleine Sprachgruppen bilden.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Leute sprechen da eine Sprache? Ein paar Tausend nur?
Ja, für einige Tausend,
so ein
10.000 oder
ja.
keine Ahnung, wie die auch diese Sprachen erhalten über die Geschichte, nicht? Also weil ja Sprachen auch verschwinden. Also es ist kulturell sehr divers, sprachlich sehr divers. Und natürlich war bisher Arabisch die Sprache, die alle verbunden hat, aufgrund der Verbindung nach Khartoum. Und jetzt wollen sie zum Englischen, nicht? Das heißt, es gibt so ein paar Schulen, auch also von der Diözese kirchliche Schulen, weil man sich, wie der Südsudan ja auch, vom Arabischen gelöst hat. Auch die Nuba-Berge, die würden gerne, dass ihre Bevölkerung als Verkehrssprache das Englisch einführt und nicht mehr das Arabische. Und vor allen Dingen jetzt wegen den letzten 5 Jahren, das ist ja eine Katastrophe gewesen im Norden. Die Leute sehen, das hat keine Zukunft. Der Sudan als Vielvölkerstaat, die wollen ihr eigenes Land. Am liebsten würden die unabhängig werden, eigener Staat. Die wollen ja auch nicht mehr mit dem Südsudan, weil es so viele Probleme da gibt. Also wenn die internationale Gemeinschaft es erlauben würde, weiß ich nicht, sowas so.
Das würden sie so ein Andorra werden.
Ja, genau, ein bisschen größer, weiß ich nicht, so groß wie die Schweiz, keine Ahnung, okay. Wie groß ist die Region. Ist nicht besonders groß, da gibt es 5 katholische Pfarreien im Augenblick. Es ist überschaubar, das Gebiet.
Aber Sie haben gesagt, Sie möchten da gerne hingehen. Was würden Sie da tun?
Also
Sie
als Kommunionsmissionare. Also mit den vertriebenen Missionaren im Norden, die jetzt irgendwie nicht mehr zurück können, auf lange Sicht in ihre Gebiete, wo sie gearbeitet haben, würden wir das vom Süden so organisieren, dass dort eine Komboni-Hausgemeinschaft gegründet wird mit 2, 3, 4 Missionaren, das wird sich zeigen. Und da gibt es auch einen Vorschlag, da gibt es nämlich auch schon eine Komboni-Schwesterngemeinschaft, die sind da schon länger. Die werden auch von der Provinz des Südsudan gemanagt und das ist ein verstecktes Bergdorf, da gibt es nämlich ein Krankenhaus mit einem relativ bekannten Arzt, also zumindest bekannt im Sudan, Dr. Tom, der hatte eine Nuba-Frau geheiratet. Und da könnten wir mithelfen mit einem Mitbruder, der ist Arzt aus Italien. Der würde sich zum Beispiel dafür interessieren, in diesem Krankenhaus als Chirurg mitzuarbeiten. Dann hat die Region so ein Schulsystem, da gibt es eine Secondary School, also Oberschule, 9. bis 12. Klasse und einige Primary Schools, 1. bis 8. Klasse. Das wird relativ schlecht gemanagt, weil die keine professionellen Leute haben, wie man so ein Schulsystem aufbaut. Mhm. Und das wäre für uns Komboni-Missionare unser Arbeitsfeld. Das können wir gut im Schulbereich mithelfen, dass es einfach eine gewisse Qualität hat und auch Stabilität, Lehrer bezahlen und solche Geschichten. Genau, und dann natürlich die Gemeindearbeit, ne? Also hauptsächlich mit den Katecheten, nicht? Also ich kenne das nur aus dem Südsudan, ich weiß nicht, wie das in den Nuba-Bergen ist, aber jedes Dorf hat seinen Katecheten. Das ist sozusagen der Gemeindeleiter, der sonntags den Gottesdienst hält und die Priester kommen ja da selten vorbei.
Genau, das hatten Sie uns
Vielleicht nicht ganz so extrem wie bei uns, wir hatten da ja 80 Dörfer. In der Fangak-Region, in der Nuba. Ich weiß nicht, wie diese Pfarrei jetzt strukturiert ist, wo wir dann da die Verantwortung übernehmen könnten. Also das wäre dann viel auch die Fortbildung oder Ausbildung dieser Katecheten, Frauengruppen. Also so läuft es da, dass praktisch die Laien gut in ihren Dörfern ihr Gemeindeleben gestalten können.
Ja. Dieser Wunsch, wegzukommen vom Arabischen hin zum Englischen, ist das dann auch zeitgleich zu diesem Wunsch, dass das Christentum da mehr Wurzeln steckt?
Ja, das geht in Afrika sicherlich Hand in Hand, weil es ja oft in vielen Teilen, wo sich Islam und Christentum treffen, ist es ja andersrum. Also die Islamisierung geht voran und im Sudan und Südsudan genau andersherum geschichtlich jetzt. Also wenn man jetzt die letzten 50 Jahre betrachtet, tatsächlich, also das Christentum wird positiv betrachtet in den Nuba-Bergen und es gibt sehr viele, die sich dafür interessieren. Also auch im Erwachsenenkatechumenat dann sich taufen zu lassen. Da passiert sehr viel. Auch mit verursacht durch diese politische Katastrophe in Khartoum, wo die Leute sagen, also dieser Islam, der hat keine Zukunft für sie.
Ich finde das ganz interessant, diese Verbindung, die er macht, das ist in dieser Region Grenze zwischen Süd- und Nordsudan ganz wichtig. Also, dass man sagt, wie kann man den Menschen helfen in den abgelegenen Gebieten? Da geht es um Schule, um Gesundheitsversorgung, Gemeindeleben, dass die sich auch gemeinsam gegenseitig helfen können. Und das ist letztlich jetzt auch die Frage in diesen Flüchtlingsgebieten. Als wir dort waren, Ende Januar, Anfang Februar, war das ja die Frage, also diese temporären Lager werden sich nicht auflösen. Es wird eine dauerhafte Frage sein. Da waren wir auch bei einer Schule von euch, mitgemanagt von den Komboni, von den Komboni-Schwestern, die genau diese Herausforderung jetzt ja auch hatten. Also die sagen, sie nehmen Kinder auf und schauen, wie können die sich da jetzt dauerhaft stabilisieren.
Genau, das war irgendwie die Situation, dass die Kinder eigentlich nicht zur Schule gehen müssten, weil sie keine südsudanesischen Kinder sind. Und jetzt gehen sie aber zur Schule, weil man denkt, es könnte sich verstetigen.
Und wenn ich das jetzt vergleiche, also seit wir gesprochen haben im März, ist das jetzt diese Weiterentwicklung, die es, glaube ich, gegeben hat. Die Leute erkennen, diese Flüchtlingskrise ist dauerhaft und jetzt geht es um genau solche Fragen. Können wir denen Schulbildung geben?
Vor allen Dingen, die UNO verrät sich auch durch ihre Sprachregelung, denn also die arabische Bevölkerung, falls sie in den Südsudan kommen, die gehen ja eher nach Ägypten, aber falls sie in den Süden kommen, werden die Refugees genannt, also richtig Flüchtlinge. Hingegen Schwarze werden nicht so benannt, sondern Rückkehrer, Returnees. Das heißt, die UNO will auch gar nicht oder geht nicht davon aus, dass die jemals wieder zurückkehren, obwohl das Menschen sind, die im Norden geboren sind, die vielleicht den Südsudan noch nie besucht haben. Die haben vielleicht noch Großeltern im Südsudan, aber die kennen das überhaupt gar nicht, wie das da ist.
Sie waren auch in der Grenzregion, ja, und haben sich da ein Bild gemacht.
Im Dezember, genau. Mhm. Wir haben zwei Orte besucht, einmal die Nuberberge, und aber davor die Situation in Renk. Wir sind bis an die Grenze gefahren. Da ist auch der Fluss direkt da sichtbar. Da habe ich Boote ankommen sehen. Da kommen anscheinend jeden Tag Hunderte oder Tausende von Leuten auf Booten, die im Südsudan sichere Fluchtorte aufsuchen.
Und die Komboni-Missionarinnen sind,
genau, die Ordensschwestern, ja, die sind
im Gebiet schon
die
aktiv.
Haben, da gibt es eine ganz normale katholische Pfarrei in Renk in der Stadt, und da sind die Komboni-Schwestern engagiert, die leiten da die Schule. Weiß nicht, ob das nur eine Grundschule ist oder Oberschule. Die machen verschiedene Sachen da. Ich kann das jetzt gar nicht genau.
Mhm. Aber es wird auf jeden Fall noch weiterhin viel, viel Arbeit geben für den Orden.
Ja, also in Renk haben wir uns erstmal entschieden, uns nicht niederzulassen wie in den Nuberbergen. Mhm. Weil, also zumindest damals im Dezember haben wir das so wahrgenommen, dass es nicht dauerhaft ist. Also wir würden einfach nur wegen Flüchtlingen nicht aufmachen, sondern wir wollen eine Perspektive für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Und das haben die Nuberberge, aber diese Flüchtlingssituation in Renk, das ist noch zu beweglich. Da würden wir uns das länger noch ein bisschen anschauen, bevor wir entscheiden, da eine permanente Hausgemeinschaft zu gründen.
Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten, wenn Sie nach Hause in den Südsudan fahren?
Oh wei, auf was freue ich mich? Wahrscheinlich auch meine Mitbrüder in der Hausgemeinschaft.
Ja, das kann ich bestätigen. Das ist wirklich, die ist genau wie du es gesagt hast, so eine internationale Gemeinschaft, verschiedene Nationalitäten und Sprachen. Also eine gute Atmosphäre bei euch.
Es gibt auch für mich als Provinzial in den nächsten ein, zwei Jahren, also ich will das jetzt nicht sagen Projekte, aber wir entwickeln uns. Und das ist eine spannende Zeit. Also ich mache nicht nur die standardadministrative Arbeit, sondern diese Eröffnung in Nuberbergen, das ist einfach was Neues, was mir Spaß macht, woran ich auch meinen Sinn sehe, dann als Provinzial zu arbeiten. Wir wollen aufs Land gehen, um eine Pfarrei da zu eröffnen. Also da passiert viel Dynamik auch im Augenblick in unserer Provinz. Die vertriebenen Missionare nach Uganda bringen wir zurück nächstes Jahr, dass die wieder beim Bischof im Südsudan in der Diözese Yei mitarbeiten.
Ah, das ist interessant.
Also es sind drei große Wechsel oder ja, Veränderungen, die ich begleite, wo ich nicht weiß, also wird es überhaupt geschehen oder wann oder, also das ist alles so im Fluss, wir können auch nicht zu weit vorplanen. Und wie gesagt, also es sind einfach Dinge, an denen ich mitarbeite, und das freut mich sehr.
Und Sie werden uns einfach auf dem Laufenden halten.
Gerne,
und
ja,
wir werden Sie vielleicht nochmal wieder im Podcast wiederhören.
Gerne, immer. Auch übers Telefon, wenn ich in Juba bin.
Oder wir versuchen nochmal das Internet, vielleicht klappt es ja.
Unser Mann im Südsudan.
Okay, aber für heute würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, ja.
Bis zum Pater nächsten Gregor. Mal.
Vielen Dank, sage ich von meiner Seite, Christian Selper. Bis zum nächsten Mal.
Und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.